Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold und Edelmetalle. Wie entwickeln sich die Preise? Wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Welche neuen Entwicklungen gibt es auf den internationalen Märkten? Darüber spricht Andrea Lang, die Händlerin der Münze Österreich, mit Experten und Expertinnen aus den weltweiten Finanzmetropolen. Diesmal im Gespräch Börsenexpertin Monika Rosen. Sie ist Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft und war viele Jahre lang Chefanalystin der UniCredit Bank Austria. Und anschließend hören Sie ein Münzer-Spezial, in dem Andrea Lang mit ihren Kollegen Thomas Kubacek und Christian Kölbel über 35 Jahre Wiener Philharmoniker spricht. Viel Spaß!
Heute geht es wieder um das Thema Anlage. Der Goldpreis macht ja das Gleiche, was er das ganze Jahr schon macht. Er rast von Rekord zu Rekord mit einigen kleinen Einbrüchen. Gratulation an unsere Kunden, die wissen das ganz genau, kommen dann auch einkaufen zu uns an den Heumarkt oder kaufen online ein. Ist bemerkenswert, wirklich großartig. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, Frau Monika Rosen. Sie waren Chefanalystin bei der Bank Austria. Und sieht jetzt die Vorsitzende der österreich-amerikanischen Gesellschaft. Ist das so korrekt?
Das ist fast korrekt. Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich bin Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, ja, aber ich war über 20 Jahre lang Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria. Das stimmt.
Super. Und jetzt hat man so eine Vision, wenn man jetzt dann nicht mehr in so einem Corporate-Korsett ist, kann man ja sehr, sehr frei sprechen, oder? Ist das so eine Vorstellung, die richtig ist? Wenn man Chefanalyst ist in der Bank Austria oder eines anderen Geldinstituts, hat man auch eine große Verantwortung. Da ist man ja auch der Bank verpflichtet. Können Sie jetzt ein bisschen freier sprechen, jetzt wo Sie sozusagen da Ihr Erfahrungsschatz mitnehmen und Sie können noch freier sagen, wie Sie denn Dinge einschätzen?
Das stimmt bis zu einem gewissen Grad sicher. Ich habe fachlich, inhaltlich immer meine Meinung gesagt, auch in meiner Rolle in der Bank Austria oder die Meinung, die eben auch in den Gremien gemeinsam dann gebildet wurde. Aber natürlich bin ich jetzt eigentlich noch freier, nicht nur in dem, was ich sagen kann, sondern insgesamt auch in den Engagements, die ich annehmen kann. Also das stimmt sicher und das genieße ich auch sehr.
Ja, das ist toll. Jetzt sind wir sehr gespannt, was Sie denn sagen. Der Goldpreis hat ja eine beeindruckende Performance hingelegt in den letzten Jahren. Man sagt manchmal, wer hoch steigt, kann tief fallen. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, naja, das kann beim Goldpreis auch passieren. Natürlich kann es passieren, aber sehen Sie sowas auf dem Horizont schon?
Also ist vielleicht eine komplexere Frage, als man es in der ersten Anmutung glauben würde. Auf der einen Seite haben wir derzeit einmal fallende Zinsen. Die EZB hat ja seit Juni schon zweimal die Zinsen gesenkt und jetzt die amerikanische Notenbank im September hier nachgezogen mit einem Schritt gleich um einen halben Prozentpunkt, also durchaus einmal eine Ansage. Fallende Zinsen sind keine schlechte Nachricht für den Goldpreis, können wir dann näher darüber sprechen, warum. Wir haben durchaus auch Nachfrage seitens der Zentralbanken. Also es gibt durchaus Faktoren. Wir haben leider geopolitische Unsicherheiten, kriegerische Handlungen, Konflikt im Nahen Osten, die Ukraine, immer noch ein Thema. Also wir haben durchaus geopolitische Themen. All das spielt eigentlich dem Goldpreis in die Karten. Aber Sie haben schon recht, es kann da durchaus auch dann einmal eine Korrektur erfolgen. Also ganz ausschließen kann man sowas natürlich auf keinen Fall.
Ja, weil Sie schon gesagt haben, Sie gehen noch ein bisschen darauf ein. Zinsentwicklung, Inflation und Goldpreis, da dürfte es einen sehr engen Zusammenhang geben. Wie kann man das jetzt so erklären, dass wir es alle verstehen?
Werde mich sehr bemühen. Also der erste Zusammenhang ist einmal, dass Gold keine Zinsen, keine Dividenden abwirft, zum Unterschied von einem Sparbuch oder auch einer Anleihe. Das heißt, je höher die Zinsen steigen, umso mehr versäume ich sozusagen mit meinem Goldinvestment. Die sogenannten Opportunitätskosten steigen. Was heißt das? Wenn ich eben ein Sparbuch hätte oder eine Anleihe, würde ich mehr Zinsen kriegen in Phasen steigender Zinsen. Das ist üblicherweise schlecht für den Goldpreis. Jetzt haben wir das Gegenteil, wie schon gesagt, Notenbanken in den USA, in der Eurozone senken die Zinsen. Das unterstützt zunächst einmal den Goldpreis. Das ist einmal diese Frage. In einem zweiten Schritt könnten wir dann auch noch auf den Dollar eingehen, ja? Weil Gold eben in Dollar notiert. Die Frage, die Sie gestellt haben, war die nach der Inflation. Gold gilt auch so als Inflationsabsicherung, was bei genauerer Betrachtung der Sachlage nicht immer hundertprozentig stimmt, nämlich insofern nicht, als in Phasen steigender Inflation jetzt das nicht immer so gegeben ist, dass da der Goldpreis 1:1 so sofort steigt. Schon allein deshalb nicht, was ich gerade gesagt habe, wenn Inflationsraten anspringen und die Notenbanken die Zinsen anheben, wirkt das dem schon auch entgegen. Also in der langfristigen Betrachtung ja. Aber dass das jetzt so 1:1 immer umsetzbar ist, das stimmt so nicht ganz. Aber natürlich, Gold hat durchaus den Ruf einer Portfoliobeimischung, teilweise eben, dass es sich anders verhält als andere Anlageklassen und daher das Portfolio hier ein bisschen breiter streuen kann, ein bisschen für Streuung sorgen kann. Also das stimmt sicher.
Im Moment plagt uns ja die Inflation etwas weniger, daher ja auch die Entscheidung der EZB und auch der US-Fed, die Zinsen wieder zu senken. Das hat ja einen engeren Zusammenhang. Ja, letzte Woche haben wir, glaube ich, etwas gesehen. Das war einer der Gründe wahrscheinlich, warum unsere Kunden wieder so verstärkt den Heumarkt aufgesucht haben, um Gold zu kaufen. Da ist ja der Dollar hat sich ein bisschen dynamisch wieder mal entwickelt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Goldpreis gehabt. Wie hängt denn das zusammen?
Also Gold wird wie viele Rohstoffe in Dollar gehandelt. Es ist eine relativ einfache Gleichung, wenn Sie so wollen. Wenn der Dollar gegen andere Währungen, notabene zum Beispiel gegen den Euro, stärker geht, zulegt, aufwertet, dann wird Gold für jene Käufer, die nicht in den USA leben, nicht Dollar als Heimatwährung haben, tendenziell teurer. Denn der Dollar steigt eben zu ihrer Heimatwährung und üblicherweise drückt das eher den Goldpreis. Das heißt, sie haben eine umgekehrte Relation. Wenn der Dollar stärker geht, ist es eher schlecht für den Goldpreis. Wenn der Dollar schwächer geht, ist es eher gut für den Goldpreis. Auch da haben sie also sozusagen eine umgekehrte Relation, die ein bisschen einen gewissen Streueffekt im Portfolio geben kann.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich letzte Woche nicht der Goldpreis gesunken, sondern es war einfach diese Rate zwischen Euro und Dollar eine andere. Deshalb war für uns in Europa hier der Goldpreis etwas günstiger.
Insgesamt kann man jedenfalls sagen, das sind jetzt teilweise Tagesbewegungen. Ja, der Dollar ist jetzt hier auf 1,10, 1,11 gegangen, ist also etwas eigentlich tendenziell schwächer, überhaupt nach dieser amerikanischen deutlichen Zinssenkung. Und auch das hat den Goldpreis tendenziell unterstützt. Also wir haben heuer eine sehr starke Bewegung im Goldpreis gesehen. Einerseits fallende Zinsen, andererseits eben dadurch vor allem einen etwas schwächeren Dollar, zum Beispiel zum Euro. Und das unterstützt den Goldpreis.
Ja, vielen Dank für diese Erklärung. Sie haben zuerst schon auch angesprochen, dass die Zentralbanken Gold kaufen. Die Nettokäufe sind auch heuer wieder um 6% sogar gestiegen. Da gibt es offenbar auch von den Staaten ein großes Diversifizierungsbedürfnis. Aber woran liegt denn überhaupt dieser Appetit nach Gold von Staaten?
Also gerade auch in den sogenannten Schwellenländern, also ich denke an China, an Indien, gerade auch an die Türkei, auch an Russland, ist zuletzt die Nachfrage nach Gold sehr stark gestiegen oder ist seit einigen Jahren durchaus robust, vielleicht wäre das die richtigere Formulierung, einfach um hier sozusagen gegenüber ihren Devisenreserven noch eine stärkere Diversifizierung aufzubauen, um das entsprechend abzusichern. Und auch ist das ein Trend, der zwar teilweise in den Kinderschuhen irgendwo steckt, aber den man ganz klar bei anderen Rohstoffen sehen muss, nämlich ein bisschen diese Entdollarisierung. Man möchte also sozusagen hier sich nicht nur immer auf den Dollar verlassen. Und wenn ich jetzt einen anderen Wertpolster mir aufbauen will, eben als China oder Indien oder was immer, dann ist hier Gold unter Umständen das Mittel der Wahl. Ja, obwohl natürlich das auch eine nicht ganz perfekte Überlegung ist, weil das Gold wiederum in Dollar notiert. Aber sei es drum, es ist auf jeden Fall eine breitere Streuung auch der eigenen Reserven für diese Notenbanken.
China, Russland und andere Staaten wollen sozusagen aus dieser großen Schutzmacht USA raus und bauen sich hier etwas Eigenes auf. Und das ist eigentlich eine politische Überlegung, die dann Wirtschafts- und auch Investmentüberlegungen der Nationalbanken mit beeinflusst.
Hundertprozentig so. Also die Welt wird ja immer multipolarer. Das wissen wir heute mehr denn je. Nach Covid, Lieferketten, diese Globalisierung, die da Jahre und Jahre gewirkt hat und sehr stark auch die Konjunktur, gerade auch im Westen, befeuert hat. Die hat schon die eine oder andere Delle bekommen. Wir überlegen uns jetzt grundsätzlich oder es fließen Sicherheitsüberlegungen jetzt verstärkt ein, was gerade vor dem Überfall auf die Ukraine nicht der Fall war. Und von daher ist natürlich diese Diversifizierung auch als eine politische Maßnahme zu sehen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, vor allem eben seitens jetzt eben nicht der westlichen Industrieländer, sondern eben Stichwort Emerging Markets, Stichwort Russland, China, Indien, aber eben auch zum Beispiel die Türkei ist da dabei.
Also wenn diese Globalisierungsvision, die es gegeben hat, und das hat sich ja auch dann aber auch manifestiert, jetzt weniger zutreffend ist und wenn sich hier die Märkte komplett verändern, ist es ja auch für uns als Privatmenschen und als Privatanleger auch eine wichtige Information, um zu entscheiden, wie man denn selber dann anlegen soll, oder? Es betrifft ja nicht nur den Goldmarkt, nehme ich einmal an.
Das ist einmal unstrittig, das unterschreibe ich sofort. Dass die Globalisierung jetzt deshalb sofort Geschichte ist, stimmt nicht ganz, ja? Es ist einfach nur so, dass hier andere Überlegungen vielleicht auch einfließen, das Thema eben Sicherheit, ja, gerade China hat also zum Beispiel einen deutlichen Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen hinnehmen müssen. Es wird kaum einen Konzernchef geben nach dem Überfall auf die Ukraine durch Russland und nach der, ja, vielleicht also eben nicht so ganz neutralen Haltung Chinas in der Sache, der sich dann nicht überlegt, na gut, was ist mit Taiwan, welche Konsequenzen hat es möglicherweise, wenn ich in China eben zum Beispiel jetzt eine Fabrik aufbaue oder was immer. China ist selbstverständlich weiterhin ein wichtiger Handelspartner, ein wichtiger Absatzmarkt, aber die ausländischen Direktinvestitionen, die Foreign Direct Investments in China sind seit 22, seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, wenn ich es richtig im Kopf habe, um ein Drittel gefallen. Das ist dann schon mal ein Wort. Ja? Also ich sage nicht, dass das alles über Nacht aus ist, aber es fließen andere Überlegungen ein, vollkommen richtig. Welche Konsequenzen das jetzt für den Anleger, die Anlegerin hat, ist dann vielleicht ein zweiter Schritt. Wir haben immer noch einen sehr dominanten amerikanischen Kapitalmarkt. 60% oder sowas der Weltmarktkapitalisierung sind an der Wall Street in den USA. Also das haben wir immer noch. Die Emerging Markets sind schon lange Player, die hier verstärkt mitmischen wollen. Gleichzeitig Ja, zuletzt hat es eine deutliche Rallye bei chinesischen Aktien gegeben. Davor waren die aber sehr unter Druck, auch aufgrund der konjunkturellen Schwierigkeiten, die die da hatten nach Covid. Also die Lage ist teilweise etwas uneindeutig. So schnell ändert sich das Gefüge nicht. Vielleicht ist das eine kurze Antwort auf Ihre Frage. Aber natürlich fließen diese geopolitischen Überlegungen auch an der Börse, nicht nur im Goldpreis, insgesamt bei den Anlageklassen ein.
Ja, das ist sehr interessant, dass sich hier eben Zeichen verändern. Das geht jetzt nicht, das ist ein großer Tanker, wenn sich der verändert. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber die Zeichen zeigen einfach in eine Richtung, die man einfach mitbedenken könnte, mitbedenken sollte. Ja, also dieser Inflationsindikator der Fed, der hat ja jetzt eine große Rolle eben auch gespielt bei den zukünftigen Zinssenkungen, die angekündigt sind, sich schon realisiert haben. Wird es da aus Ihrer Sicht noch weitergehen in diese Richtung? Sind noch weitere Zinsschritte nach unten zu erwarten aus Ihrer Sicht?
Ja, also das würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Wir haben heuer noch 2 Fed-Sitzungen, also der amerikanischen Notenbank. Die nächste ist im November und dann noch eine im Dezember. Die im November notabene ist schon nach der Präsidentschaftswahl. Also die jetzt im September war die quote-unquote letzte vor der Wahl. Also Markt geht eigentlich davon aus, dass bei beiden Sitzungen November und Dezember jeweils um einen Viertelpunkt, um 25 Basispunkte die Zinsen weiter nach unten gehen. In der Eurozone rechnet man in etwa mit einem Schritt um 25 Basispunkte pro Quartal. Wir hatten Juni, wir hatten September und es ist jetzt eigentlich der Dezember ins Visier genommen, also immer so gegen Ende des Quartals, wobei durchaus jetzt auch darüber diskutiert wird, ob nicht schon im Oktober noch einmal eine Senkung erfolgen könnte. Die US-Notenbank selbst prognostiziert für das nächste Jahr, für 25, 4 Viertelpunkte, also einen ganzen Prozentpunkt an Senkungen. EZB in ähnlichem Ausmaß, entweder einen Dreiviertelprozentpunkt oder an ganzen, also 75 oder 100 Basispunkte für das nächste Jahr. Also kurze Antwort, Zinsen weiter auf dem Weg nach unten, in der Eurozone vielleicht etwas langsamer als in den USA.
Und jetzt helfst du mir bei der Erklärung. Die EZB und die Fed haben ja die Zinsen angehoben, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Hat das funktioniert?
Ja, wir waren im Herbst 22 bei zweistelligen Inflationsraten. Wir sind jetzt in der Eurozone bei etwas über 2%. Also wir sind hier deutlich zurückgekommen. Einerseits natürlich durch die Zinsanhebungen. Wir haben eine deutliche Entspannung, muss man so sagen, beim Ölpreis, der überraschenderweise oder auch nicht überraschenderweise auf diese ganze Eskalation im Mittleren Osten eigentlich nicht oder kaum reagiert hat, weil die Ölförderung davon bis jetzt eigentlich nicht betroffen ist. Sollte das einmal anders sein, schaut es anders aus, aber für den Moment ist einmal die Ölförderung nicht betroffen und insofern bewegt sich da kaum etwas. Da geht es eher um die Frage, wie schaut die Nachfrage aus? Stichwort China. Deren konjunkturelle Entwicklung ist ganz entscheidend für die sozusagen zusätzliche Nachfrage nach Öl. Und wenn die Wachstumsraten haben, die enttäuschen, das wirkt eher dann dämpfend auf den Ölpreis. Dass wir im Westen nach der Situation in der Ukraine, nach dem Krieg dort oder mit dem Krieg dort verstärkt versuchen, eben aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, ist unstrittig. Das heißt, hier kann eigentlich die Nachfrage nicht mehr so wahnsinnig viel zulegen, sondern geht eher nach unten, was es ja auch soll, Stichwort Klima und so weiter, sodass eben die Emerging Markets, die Schwellenländer, gerade auch China, auch Indien, als die Nadel überbleiben, die dann sozusagen den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben.
Und jetzt wieder eine etwas naive Frage, verzeihen Sie mir das, jetzt hat man sozusagen die Zinsen angehoben, um sozusagen die Inflation in den Griff zu kriegen, jetzt ist die Inflation wieder unter Kontrolle, die EZB hat sich ja vorgenommen 2% in etwa, jetzt sind wir ein bisschen drüber, na gut, das ist sozusagen, das hält man gut aus. Wird da nicht jetzt wieder, geht es da nicht wieder in die andere Richtung, wenn man jetzt die Zinsen nach unten, steigt dann die Inflation?
Keine naive Frage, natürlich, das ist irgendwo auch das Wesen eines Konjunkturzyklus. Das Geheimnis für die Notenbank liegt darin, diese sogenannte sanfte Landung zu schaffen. Die US-Notenbank gerade scheint da Erfolg zu haben. Das heißt also, das Wachstum abzubremsen, aber so sanft, dass sozusagen die Inflation gedämpft wird, das Wachstum daher etwas runtergedrückt wird, wir aber nicht in eine Rezession stürzen. Und das ist die Schwierigkeit, wenn Sie so wollen, und das ist das Meisterstück, das die Notenbank irgendwo auch hinlegen muss. Irgendwann einmal sind die Zinsen dann ausreichend tief, das Wachstum holt wieder Schwung, da haben Sie vollkommen recht, Konjunktur zieht an, Inflation zieht auch wieder an und irgendwann einmal haben wir dann auch vielleicht wieder steigende Zinsen. Das ist das Wesen eines Konjunkturzyklus, das ist sicher richtig.
Also wir müssen uns einfach an das gewöhnen. Wir haben jetzt so viele Jahre eine Nullzinspolitik gehabt und jetzt haben wir da wieder ein bisschen Dynamik drinnen. Das hat Auswirkungen auf alle Anleger, auch auf die, die in Gold investieren. Viele können sich ja jetzt freuen, die Gold gekauft haben zu sehr günstigen Konditionen. März 2000 war der Goldpreis bei uns, hat eine Unze Gold, ein Wiener Philharmoniker, 1380 gekostet. Jetzt sind wir schrammen wir um die 2600 in US-Dollar. Also es ist da schon eine enorme Dynamik drinnen gewesen und wir werden sehen, wo denn das jetzt auch hingehen wird, weil da sind so viele Unsicherheitsfaktoren drinnen. Allein bei den geopolitischen Krisen, was wird der Iran machen? Andere Dinge. Wir hoffen, es bleibt alles ruhig, selbstverständlich.
Dem würde ich absolut zustimmen. Also wichtig ist einfach zu sehen, ganz grundsätzlich auch jenseits des Themas Gold, eine Veranlagung in Wertpapieren immer als ganzheitliches Thema zu sehen. Also Gold ist eine Beimischung selbstverständlich, sollte aber jetzt nicht und nicht sollte allein jetzt das Portfolio tragen, sondern das soll eben auf die eigenen, das eigene Risikobedürfnis, die eigenen Ziele, die Langfristigkeit, was man erreichen will, auf das soll das abgestimmt sein. Also insofern in einer breiten Strategie einbetten. Gold hat sicherlich einen Platz im Portfolio, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber unterliegt natürlich als Rohstoff durchaus immer mal wieder Schwankungen. Die letzten Jahre und Jahrzehnte waren eigentlich sehr gut für den Goldpreis, also da stimme ich Ihnen zu. Es hat aber auch schon andere Jahrzehnte gegeben, 80er Jahre oder so, wo eigentlich sehr lang nichts passiert ist im Goldpreis, also mit dem muss man dann auch vielleicht einmal leben. Und wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, weil Sie das gesagt haben, wir hatten eben diese sehr, sehr lange Phase auch de facto von Nullzinsen, Globalisierung, kaum Inflation. Das ist irgendwo mit Covid und mit dem Krieg in der Ukraine wahrscheinlich auf die absehbare Zukunft beendet worden. Und wir befinden uns jetzt eigentlich in dem, wie es vorher eher auch war, mehr in einem konjunkturellen Auf und Ab, mehr in einem Zyklus, wo wir eben diese Vorteile, diese Benefits der Globalisierung, die wir da ohne Frage hatten über lange Jahre, so ganz nicht mehr haben. Und ich glaube, an diese neue Realität müssen sich alle Beteiligten erst ein bisschen gewöhnen.
Ja, genau. Im Englischen gibt es ja diesen Spruch, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen, weil wenn man stolpert und der Korb fliegt, fallen alle Eier. Und so ist es ja auch beim Goldpreis oder beim Gold und alle anderen Investitionen, die man tätigt. Diversifizieren ist das Stichwort. Das ist eigentlich auch ein bisschen den Rat, den man geben kann. Niemand von uns weiß, wohin sich der Goldpreis oder Aktienpreise oder sonst irgendwas entwickelt. Das wissen wir immer dann im Rückblick, sind wir immer gescheiter. Das ist völlig klar. Aber diversifizieren ist auf jeden Fall eine kluge Entscheidung. Ich möchte nur ganz kurz noch an eines erinnern. 2013 ist ja der Goldpreis um fast 30% mehr oder weniger über Nacht gefallen, in sehr kurzer Zeit auf jeden Fall. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Überall dort, wo man Gewinne mitnehmen kann, gibt es ein Risiko und das möchte man auf keinen Fall hier verheimlichen an dieser Stelle. Das ist komplett richtig. Es gibt ja immer wieder auch Prognosen, wo denn der Goldpreis hingehen könnte. Daran beteiligen sich weder die Münze Österreich noch Sie als Person, das ist ja vollkommen klar. Es geht mir eigentlich immer darum, in unseren Gesprächen hier in diesem Podcast, auf welche Zeichen kann man denn ein bisschen achten, wenn man überlegt zu investieren, ob das jetzt Wertpapiere sind oder ob das jetzt Gold ist oder was immer es ist. Gibt es da so einen Trick, den Sie als Chefanalystin einer großen Bank, Sie beobachten natürlich das wirtschaftspolitische und politische Geschehen kontinuierlich, und das ist Ihnen wahrscheinlich im Fleisch und Blut übergegangen. Auf was achtet man denn da so, wenn man so eine Expertin ist wie Sie?
Also ich habe Ihre Frage so verstanden, auf was soll die Anlegerin, der Anleger achten? Also die kurze Antwort lautet auf gar nichts, sondern versuchen, langfristig das Ganze zu sehen. Das Market Timing gehört zu den schwierigsten Übungen überhaupt, ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad zum Scheitern verurteilt, wenn man das Gefühl hat, na jetzt gerade ist aber so stark gestiegen und jetzt kann ich eigentlich nimmer mehr einsteigen. Wahrscheinlich gerade dann sollte man einsteigen. Jeder sagt dann, er wartet auf die nächste Korrektur. Ja schon, aber dann kommt die und dann traut man sich's wieder nicht. Auch das habe ich also in meiner nicht ganz kurzen Karriere sehr oft gesehen. Sodass ich sagen würde, einfach noch einmal, es klingt fad, ich habe aber keine andere Antwort, eine langfristige Strategie, sich selber einmal überlegen, was will ich erreichen, welche Risikotoleranz habe ich, selbstverständlich mit einem Ansprechpartner des Hauses des Vertrauens hier das einmal zu besprechen und sich da vielleicht auch beraten zu lassen, auch selber sich etwas zu überlegen, das halte ich persönlich für ganz, ganz wichtig und da, wie soll ich sagen, arbeite ich auch sehr dafür, gerade auch Frauen zu ermutigen, sich dem Thema zu nähern, auch wenn es vielleicht ein bisschen sperrig oder ein bisschen trocken erscheint. Das ist es erstens nicht. Und zweitens einmal da ein bisschen auch das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und die eigene finanzielle Unabhängigkeit hier stärker in den Vordergrund zu rücken und dann einfach diese langfristige Strategie diszipliniert, das ist auch noch sehr wichtig, ja, sozusagen hier zu verfolgen. Das Timing ist sehr schwer zu treffen. Also insofern, wenn man jetzt zu den Märkten was sagen will oder wenn man jetzt sagt, okay, das oder das ist geschehen, dann natürlich muss man sich die Indikatoren anschauen. Das ist mein Beruf, das ist keine Frage. Aber sozusagen daraus jetzt einen optimalen Zeitpunkt zum Einstieg abzuleiten, das ist eine Übung, die zwar alle gern können würden, die in Wirklichkeit aber fast unmöglich ist. Also ich würde eher sagen, sich dem Thema diszipliniert und fundiert und in einem guten Gespräch einmal zu nähern und dann daraus Schritte abzuleiten. Und je mehr man sich selber mit dem Thema beschäftigt, ich habe das gerade gestern erst wieder mit einer Freundin besprochen, wenn sie im Freundeskreis sagen, was hast du denn für ein Auto oder was hast du für ein Mobiltelefon, dann ta-ta-ta-ta-ta-tam, was hast du für einen Fonds in deinem Wertpapierdepot, das weiß ich nicht. Ja, was ist in dem Fonds drin, das weiß ich nicht. Ja, also vielleicht einmal informieren, vielleicht einmal eine Frage stellen, die Dinge einmal hinterfragen und dann eine informierte Entscheidung treffen. Das wäre irgendwie so ein bisschen mein Rat, den ich da an dieser Stelle bitte auch vielleicht über den Äther schicken darf.
Also wenn ich es richtig verstehe, eigentlich jeder Zeitpunkt ist der falsche und der richtige gleichzeitig. Es ist nur jeder Zeitpunkt insofern der richtige, weil man anfangen sollte, sein Geldleben in die Hand zu nehmen und man muss nicht vermögend sein. Ich glaube, das ist auch etwas ganz was Wichtiges. Ich muss nicht 1.000 Euro überhaben am Monatsende, um zu sagen, ja, ich investiere jetzt mal, sondern es reicht auch, wenn man vor einem, und wenn es nur 100 Euro sind, ich tue was mit meinem Geld und warte nicht darauf, dass die anderen für mich schon erledigen werden.
Sie können auch mit 50 Euro schon Wertpapiersparpläne befüttern, also das ist überhaupt keine Frage. Vollkommen richtig. Wichtig ist, die Dinge einmal in die Hand zu nehmen, sich vielleicht einmal auch, das sind immer so hanebücherne Sachen, aber trotzdem, ich habe auch das sehr oft gesehen, wo sind denn überhaupt die Unterlagen? Ja, wie oft habe ich das gehört, das macht alles mein Mann, ja, also wo sind die Papiere, was ist denn da drin, was haben wir denn überhaupt, was will ich, was habe ich für Ausgaben, was habe ich für Kosten, habe ich eine Sparleistung, sich mit diesem Thema einmal zu beschäftigen und das glaube ich, das ist schon 80% der Miete.
Ja, das klingt doch gut. Wir haben ja auch so ein Angebot, wo man sagt, der Goldpreis steigt und fällt. Man kann auch bei uns ab 50 Euro, ich soll sagen, wie ein Staat eine Goldreserve anlegen. Man zahlt ein, wir wandeln es in Gold um. Solche Geschichten gibt's, aber das gibt's ja auch bei Wertpapieren, bei ETFs. Man kann alles Mögliche machen. Das Wichtige ist, dass man sein Geldleben in die Hand nimmt und mit dem Betrachter seines Vertrauens bei einem Bankinstitut oder wo immer sich einfach mit diesen Themen zu beschäftigen beginnt. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel gelernt von Ihnen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wichtig, glaube ich, was ich jetzt da ganz interessant mitgenommen habe von Ihnen. Es hat sich da jetzt wirklich viel verändert in der letzten Zeit, seit Covid. Es hat sich doch, gibt Staaten, die eben versuchen, aus dem Dollar rauszugehen. Die Globalisierung ist nicht mehr so auf einem Vorwärtstrend, wie es schon mal war. Und da haben wir alle profitiert und davon gut gelebt. Davon haben wir, die Konjunkturen sind da gut angesprungen darauf. Es bleibt sozusagen spannend auch, weil die geopolitischen Krisen einfach da sind und die werden offensichtlich nicht so schnell verschwinden, leider, wie wir alle feststellen. Also insofern macht es wahrscheinlich Sinn, dass man weiterhin gut auf sein Geld aufpasst und positiv in die Zukunft schaut, weil was anderes bleibt uns eh nicht übrig.
Das haben Sie sehr schön gesagt und ich glaube gerade aber das Schlusswort, dass man trotz aller Krisen die Zuversicht nicht verlieren soll, das ist an der Börse wichtig und im Leben insgesamt und ich würde sagen, das unterschreibe ich sehr.
Vielen Dank, Frau Rosen, für dieses wirklich spannende Gespräch. Wir haben wieder viel gelernt. Das war sehr erhellend für uns alle. Da sind wir sehr froh drum. Vielen Dank. Der Wiener Philharmoniker wird ja am 10. Oktober 35 Jahre. Wir haben da ja auch eine schöne Erfolgsgeschichte hingelegt mit diesem Produkt. Haben auch viel, glaube ich, für den österreichischen Steuerzahler verdient. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt geht's weiter mit zwei Kollegen, die seit fast 35 Jahren in der Münze Österreich beschäftigt sind. Thomas Kubacek, Betriebsleiter, und Christian Kölbel, viele Jahre Verkaufsleiter in der Münze Österreich. Die beiden haben den Wiener Philharmoniker seit Anbeginn begleitet, haben da einiges zu erzählen und ich bin schon sehr gespannt, was die beiden sagen.
Die Münzer. Ein Blick hinter die Kulissen.
Ja, es geht gleich weiter mit einer weiteren Folge Wir Münzer. Wir laden ja hier immer Menschen ein, die hinter den Kulissen arbeiten, die Münzen produzieren, sie designen, sie verkaufen. Heute haben wir zwei Herren eingeladen, anlässlich 35 Jahre Wiener Philharmoniker. Herzlich willkommen, Herr Kubacek, herzlich willkommen, Herr Kölbel. Am 10. Oktober 1989 wurde ja der erste Wiener Philharmoniker ausgegeben. Herr Kölbel, Sie waren da schon dabei, Sie haben ihn quasi verkauft. Was haben Sie denn da verkauft?
Naja, also ich war damals ganz zu Beginn noch nicht dabei. Ich habe bis im Jänner 90 gestartet, war damals auch noch irgendwie jünger und blonder. Und wir haben damals also den großen, so wie es geheißen hat damals, und den kleinen Philharmoniker verkauft. Sprich eine Unze und die Viertelunze.
Und was war das für ein Goldpreis damals? Was kann man sich da vorstellen? Heute sind wir beim Rekord hoch.
Man muss das jetzt natürlich alles hin und her rechnen, weil ich weiß ja nicht, wie die Klientel, welche Jahreszahlen da vor dem Geburtsdatum stehen. Damals war es ja noch in Schilling, das heißt ungefähr war ein Verkaufspreis, sage jetzt mal 1989, von 5.000 Schilling. Das wäre jetzt gerechnet am Euro ca. 360 Euro. Es ging dann aber so weit, dass in den Jahren drauf der Philly billiger wurde, bis zu einem Gegenwert von 250 Euro, damals 3.700, 3.800 Schilling. Das ist schon ein Unterschied gegenüber jetzt.
Und wie viel ist er dann gestiegen in etwa? Helfen Sie mir, Sie rechnen da besser als ich.
Gott sei Dank ist es noch ein bisschen einfach, wenn wir jetzt von den 90ern ausgehen, als es 250 Dollar gekostet hat. Entschuldige, 250 Euro. Wir liegen halt jetzt beim Zehnfachen. Sprich, wir sind jetzt bei ungefähr Verkaufspreis Wiener Philharmoniker aktuell heute 2,450, es war schon knapp 2.500 Euro. Also diese Was-wäre-Geschichten oder Hätte-Ware oder hätte ich damals gehabt, könnte ich jetzt und hätte ich jetzt, aber ist leider nicht so.
Ja, vielleicht hört jemand zu, der damals schon Wiener Philharmoniker gekauft hat. Vielleicht hält es der eine oder andere noch in seinem Safe und kann sich über diesen unglaublichen Wertzuwachs der Verzehnfachung freuen. Dann sagen wir jetzt einmal gleich Gratulation. Herr Kubacek, begonnen hat es mit dem Großen und dem Kleinen, haben wir gerade gehört, und wie ist dann weitergegangen? Die Wiener Philharmoniker-Familie hat sich ja ordentlich vergrößert.
Ja, sukzessive. Als erstes ist die Zehntelunze nachgekommen, das war bereits 91, also kurz nach Einführung. Dann 94 noch die halbe Unze. Wenn wir beim Gold bleiben, war das letzte Stück, das dazugekommen ist, der 25. Unzen-Philharmoniker, der ist 2014 gekommen. Dazwischen hat es anlässlich von Jubiläen ein paar einmalige Ausgaben gegeben. Einmal zum 20-jährigen Jubiläum eine 20-Unzen-Münze und zum 15. Jubiläum hat es 15 Stück einer 1.000-Unzen-Münze gegeben. Das war im Jahr 2004. Ganz ein spannendes Projekt. 31 Kilo in einer Münze.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe es gerade noch heben können. Als wir damals 2004 diese 1000 Unzen produziert haben mit 31 Kilo, war das natürlich der Brüller, weil wir haben das in Japan auch präsentiert und da gab es halt einen damals Blonden, der hat diese Münze tatsächlich in die, also beidhändig ohne Hilfe in die Höhe gekommen und hat sie so gestemmt. Also da waren sie ganz fertig. Also ich habe, glaube ich, damals, ich hätte fast das Stage-Diving machen können, wie so ein Popstar. Da waren hunderte Kameras und ja, das war eine recht liebe Geschichte.
Ja, super.
Ja, die Präsentation war ja damals nicht nur in Tokio, sondern am gleichen Tag in Wien, ja, Tokio, München und New York.
Wir haben uns damals alle aufgeteilt, ja, alles, also so im Vertrieb und Verkauf, die Direktoren und alle Bereichsleiter und Prokuristen und etc. haben sich aufgeteilt, dass man so fast zeitgleich, eben wie du gesagt hast, München, New York, Tokio und Wien natürlich präsentiert haben und mich halt seit damals nach Tokio verschlagen. Ja.
Ja, das ist ja auch eine gute Geschichte im Wiener Philharmoniker, dass er weltweit handelbar ist. Also jeder, genau, der auch einen Wiener Philharmoniker hat, kann auch jederzeit überall hinfahren und den auch wieder einlösen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man damit auf Urlaub fahren wird, aber rein theoretisch, es würde gehen.
Natürlich.
Ja, Familienzuwachs ist dann auch in Form von Silber gekommen im Jahr 2008 und zu guter Letzt 2016 und 2017 die Platinstücke, ganze und 25. Unze.
Und wie viel Philharmoniker sind seither produziert worden, wie viele sind seither verkauft worden? Kann man das irgendwie sagen? Gibt es da Aufzeichnungen darüber?
Ja, goldene Stücke sind 27 Millionen Stück, quer über alle Kategorien. Im Gewicht sind das ungefähr 500 Tonnen Gold, also nach heutigem Wert in etwa 35 Milliarden Euro
gegenwert. Das ist nicht schlecht. Auch gut für die österreichischen Steuerzahler, weil es ist ja auch damit ein Gewinn erwirtschaftet worden, der wieder zurückgegangen ist über die Nationalbank an den Finanzminister, den jeweiligen in diesen 35 Jahren, aber auf jeden Fall zugute gekommen ist es jedem einzelnen Österreicher. Das ist ja auch eine schöne Geschichte.
Und dabei getragen hat auch der Silberphilharmoniker. Da sind seit 2008 135 Millionen Stück bereits produziert worden. Das sind 4200 Tonnen Silber. Also auch da ein Umsatz von 2,7 Milliarden ungefähr.
Na, das ist ganz schön beeindruckend. Herr Kölbl, jetzt ist es natürlich so, dass der Goldpreis geht rauf und runter. Es gibt Jahre, wo es eine ganz besonders hohe Nachfrage gibt. Können Sie sich da so an diese wichtigen Momente in Ihrer beruflichen Karriere erinnern, die da besonders herausfordernd waren, wenn ganz plötzlich sehr hohe Nachfrage ist?
Ich kann mir noch, also ich möchte jetzt einfach zwei so Highlights herausgreifen. Das eine ist, als es nicht so toll ging, das war so in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, der 2000er Jahre, als Gold irgendwie auch als Anlagevehikel nicht so sexy war. Es war auch von den Anlageberatern, hat man gesagt, ja mein Gott, na, das bringt ja nichts und etc. etc. Da hat man auch noch so auf Dotcom gesetzt und dann, bis halt die ersten Blasen geplatzt sind, dann war es halt ein bisschen lustiger. Also da waren Jahre dabei, wo wir wirklich gekämpft haben, dass wir im Jahresumsatz an die über 100.000 Unzen kommen. Also das war schon relativ wenig. Und ich meine natürlich die anderen Highlights im positiven Sinn, je nach Betrachtungsweise, weil der Grund dazu ist jetzt vielleicht weniger positiv. Der eine Grund war natürlich das ganze Pandemie, der Start der Pandemie 2020 und 2021 oder auch natürlich vor zwei Jahren diese spezielle Situation in Osteuropa, Russland, Ukraine, die dazu geführt haben, dass es uns bis an die, wie soll man sagen, wirkliche Schmerzgrenze der Mengen und der Zeit und der Arbeitszeit und der Arbeitskraft gegangen ist, wo wir wirklich hart auf Anschlag gearbeitet haben. Thomas, das wirst du sicher besser wissen, teilweise Dreischicht- oder Vierschichtbetrieb in einigen Ecken und Enden.
Dreischichtig in der Schmelze und in der Rundenherstellung, ja. Und ja, überall anders auch mit Volldampf und Vollgas. Und wir haben uns da auch mit Leasingkräften verstärkt, so gut es eben ging. Weil so schnell kriegt man die Leute im Markt ja gar nicht, wie der Verkauf manchmal anspringt bei dem Produkt.
Also das war schon sehr herausfordernd und teilweise, also die zwei Geschichten unvorsehbar. Ja. Weil, wir brauchen alle nicht zurückblicken auf 2020, da dachte man noch, ja, ist also, wird ein normales Jahr, haben wir eh schon alles erlebt, kennen wir alles. Irrtum. Irrtum.
War nicht so.
Großer genau. Irrtum.
Mit Zahlen hinterlegt 2004, 2005, 2006, 2007 gemeinsam wurde so viel Umsatz gemacht wie im Jahr 2008. Das wurde dann 2009 noch einmal verdoppelt. Und was bedeutet das jetzt für Sie, Herr Kubitschek, und Ihre Mitarbeiter? Ich stelle mir ja vor, das heißt, war sozusagen Business as usual und plötzlich muss man dann über Nacht plötzlich ist man mit einer Nachfrage konfrontiert, der man ja kaum Herr wird.
Ja, da wird halt Kapazität herumgeschoben im Haus, wie man so schön sagt. Wir haben ja mit dem Ausgabeprogramm unserer Sammlermünzen recht gute Planbarkeit und arbeiten da immer voraus. Und wenn dann der Verkauf bei den Anlagemünzen anspringt, wird halt alles umgeschichtet, alles an Personal auf die Produktion von den Anlagemünzen.
Man muss dann wahrscheinlich Urlaube absagen, man muss dann plötzlich Nachtschichten einlegen. Ist ja auch herausfordernd für die Kollegen und viele natürlich, wohnen ja außerhalb. Also ganz einfach ist es sicher für die Familien auch nicht, die da dahinter stehen. Eine große Herausforderung für alle miteinander.
Ja, wir haben sicher die Hälfte der Mitarbeiter, die Pendler sind.
Ja, und der Herr Kölber hat ja gesagt, 2000, das war auch besonders spannend, da war es ja auch, glaube ich, gar nicht einfach, überhaupt das Gold nach Wien zu bringen. Da habt ihr ja auch eine besondere Maßnahme setzen müssen, dass wir überhaupt an das Material gekommen sind, nicht? Da habt ihr dann aus London extra Gold eingeflogen, damit wir überhaupt weiter produzieren konnten, weil das letzte Stäubchen Gold auch noch verarbeitet war schon.
Habe ich schon wieder verdrängt. Ja. Ja, tatsächlich sind die normalen Quellen dann nicht mehr ausreichend gewesen und wir haben uns zusätzlich direkt aus London Barren geholt. Ja.
Also 35 Jahre Wiener Philharmoniker, 35 Jahre fast für Sie beide Berufsleben in der Münze Österreich, das
kann
ist ja
so
schon,
sagen,
Sie
ja.
haben am gleichen Tag begonnen, wenn ich das richtig verstehe, am ersten.
Nicht ganz, aber im gleichen Monat.
Im gleichen Monat, Jänner 1990.
Urgesteine.
Was war denn da so das Wichtige am ersten Tag in der Münze? Was war Ihr Eindruck?
Ich habe mich damals vorgestellt, das waren also dann im Spätherbst 89, da war überhaupt noch nicht klar, wo ich sitzen werde und wo ich mein Quartier haben werde und offensichtlich war das damals auch nicht so wichtig, weil ich habe dann also am Jänner angefangen und kam ins Büro und mein Vorgesetzter hat gesagt, so, da sitzt du da und ich habe das Büro aufgemacht. Also da war weder ausgemalt, noch war ein Schreibtisch drinnen. Es ist gerade ein Telefon am Boden gestanden. Also ich habe mich dann gleich von Tag 1 an darum kümmern müssen, wo sitze ich mich hin, wo arbeite ich, wie mache ich das?
Das war ja früher, hat es ja geheißen, das Münzamt. 1989 hat eben die Privatisierung stattgefunden. Es war wir sind in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Und das war ja der große Plan, dass das Münzamt ein marktorientiertes Unternehmen werden sollte, das den Bedürfnissen der Österreicher und Österreicherinnen entsprechend arbeitet, versucht, Gewinne zu erwirtschaften. Und das ist ja auch, glaube ich, wunderbar gelungen, auch dank Ihrer beider Beiträge. Das ist ja schon etwas, auf was man sehr stolz sein kann, nehme ich einmal an. Aber dass es ein Transformationsprozess war, wie man heute sagt, dass das eine große Veränderung war von einem Amt zu einem marktorientierten Unternehmen, das kann man sich gut vorstellen.
Ja.
Aber das Haus ist ja auch renoviert worden, oder? Ihr habt ja da viel investiert.
Natürlich, ja. Also zu den Amtszeiten war natürlich das Budget sehr beschränkt und daher ist auch der Maschinenpark sehr alt gewesen und wir haben dann zu Beginn der 90er Jahre wirklich vielfach investiert in den ganzen Maschinenpark von der Rundenfertigung, also von der Schmelze weg bis zur prägbaren Goldscheibe und Prägemaschinen etc. Alles in den 90ern neu. Was insofern eine Herausforderung ist, als wir jetzt großteils auf 30 Jahre alten Großmaschinen und Großanlagen arbeiten und haben deswegen jetzt schon ein Erneuerungsprojekt wieder in Arbeit für die nächsten 30 Jahre.
Und das Haus am Heumarkt ist ja 1837 als Münzprägestätte errichtet worden. Damals hat es ja noch den Wiener Neustädter Kanal gegeben, der wo jetzt die Bahn- und U-Bahn-Trasse zwischen Wien-Mitte und Hauptbahnhof und Belvedere da hinauf verläuft, ist ja noch ein Fluss geflossen. Und dort, wo jetzt das Hilton steht, war ein Hafen. Das hat man alles ja auch gebraucht, um Waren an- und abzutransportieren. Dieses Wasser, das gegeben hat, später für die Dampfmaschinen.
Das war die Begründung, warum man da das Gebäude hingestellt hat.
Genau, ja, genau. Damals auf die grüne Wiese, richtig, vor den mehr oder weniger vor den Toren Wiens noch in der Planungsphase. Aber natürlich hat es 1990 dann auch einen großen Renovierungsbedarf gegeben, nenne ich an, weil der Herr Köbel erwähnt, es hat das eine oder andere im Haus auch schon nicht mehr den Sicherheitsvorkehrungen entsprochen oder war renovierungsbedürftig.
Nicht. Als ich angefangen habe, war es faszinierend, ein Tastentelefon zu haben und ein Fax. Ja. Und die ersten, wie sagt man so, Schreibcomputer irgendwie, Geräte. Ich will damit sagen, wir reden hier von den 90ern und wir reden jetzt von den 2020ern. Also das sind Weltenunterschiede und das wird sich alles weiterentwickeln. Und genauso wie es in den Büros sich weiterentwickelt hat, ist es auch technologisch weitergegangen. Und es wird auch weitergehen.
Also der Aufwand, einen Philharmoniker herzustellen, ist vom Personaleinsatz sicher nur mehr ein Bruchteil von dem, was damals notwendig war. Weil damals haben wir in Streifen gefertigt, die Rohmaterialien, und aus diesen Streifen dann Plättchen ausgestanzt. Jetzt wird es auf einem bis zu einer Tonnen schweren Keul aufgewickelt und daraus automatisch durchgehend gestanzt. Ich habe die Zahlen so weit zurück nicht verfügbar, aber in der Zeit zwischen 2012 und heuer ist die Arbeitszeit pro 1000 Stück Philharmoniker von 13 Stunden auf 4 Stunden reduziert worden. Und davor waren die Schritte wahrscheinlich noch größer, da habe ich aber die Zahlen nicht.
Sehr beeindruckend, ja. Also ständige Modernisierung, an der Sie dran sind. Und es wurde auf jeden Fall viel erreicht. Dann sagen wir vielen Dank für diesen Rückblick auf 35 Jahre Berufsleben, 35 Jahre Wiener Philharmoniker und was sich in diesen Jahren alles getan hat. Wir hören uns wieder in einem Monat. Alles Gute bis dorthin. Schauen Sie auf den Goldpreis, was er macht, und machen Sie das Beste aus jedem kleinen Rückgang des Goldpreises oder wie immer Sie sich auch entscheiden wollen.
Und kaufen Sie.
Jeder entscheidet sich, wie er möchte. Das ist das Allerwichtigste. Wir können ja keine Verantwortung übernehmen. Wir wissen es auch nur im Rückblick, was eine gute Entscheidung war. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Das war Folge 53 von Gerstl und Marie. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie diesen Podcast gerne hören, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar in Ihrer Podcast-App. Und abonnieren Sie Gerstl und Marie, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Denn in 2 Wochen geht es schon weiter und dann gehen wir noch einmal zurück nach Hallstatt und zu den Menschen, die dort vor Tausenden von Jahren gelebt und mit Salz gehandelt haben. Bis dahin, Baba und auf Wiederhören.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Muhr und Andrea Lang. Moderation und Redaktion Andrea Lang.
Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow!